Hallo und herzlich willkommen zum Helden und wir sind Ihre Podcast. Mein Name ist Georg Stäbner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und er zeigt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Ich habe heute zu Gast Dirk Lenz von GUT24. Und wir haben uns schon lange gesprochen. Das Thema, was nämlich heute hier das Hauptthema ist, ist Versicherung. Und mein Gefühl zu Versicherung, ich tue mich damit schwer. Aber bevor ich jetzt da gleich noch ein bisschen mehr dazu erzähle, erstmal hallo Dirk.
Ja, hallo Georg, ich grüße dich.
Also Versicherung ist etwas, ich weiß nicht, wie es dir jetzt als Hörer geht, aber es ist etwas, was ich möglich so, ich gucke mir das einmal an und dann vergesse ich das, dann ist es raus aus dem und es hat auch irgendetwas mit einem unangenehmen Gefühl immer zu tun. Das ist wirklich komisch. Ich weiß es auch gar nicht genau, warum. Das ist vielleicht auch etwas, was wir heute sozusagen herausfinden. Aber das bedeutet natürlich auch, wenn ich ein unangenehmes Gefühl mit diesem Ding Versicherung habe, dann habe ich das natürlich auch schnell mit Menschen, die sich genau darum kümmern. Und so haben wir uns kennengelernt, Dirk, dass ich auf der einen Seite das Gefühl hatte, okay, da passiert was, das ist ganz anders in Richtung Versicherung, aber auf der anderen Seite immer noch mein Abstandgefühl, mein Vortasten. Und vielleicht an der Stelle, Dirk, merkst du das bei vielen anderen auch? Wie ist das, wenn Menschen auf dich zukommen und dich ansprechen zum Thema Versicherung?
Ja, wie ist das? Gott sei Dank inzwischen ganz anders. In meinem, ich sage immer, letzten Leben als klassischer Versicherungsmakler ist mir das tatsächlich häufig begegnet, dass da gewisse Vorbehalte waren, gewisse Ängste spürbar waren, die ja für mich als Insider im ersten Moment erstmal nicht nachvollziehbar sind, wenn ich jetzt nicht intensiver drüber nachgedacht habe. Versicherungen haben in Deutschland einen tatsächlich nicht so tollen Ruf. Dafür können aber eigentlich, kann das Thema Versicherung selber eigentlich gar nichts. Wenn man sich überlegt, dass eine Versicherung etwas sehr Nachhaltiges, etwas sehr Wichtiges ist, ist eine Gemeinschaft, stärkt eine einzelne Person bei einem Schaden zum Beispiel, die einzelne Person gar nicht alleine tragen könnte, dann ist da ja erstmal überhaupt nichts Verwerfliches oder Schlechtes dran, sondern das ist ja eine tolle Idee. Und dass Versicherungen in Deutschland so in die Schieflage vom Ruf her geraten sind und ich sage immer, wir konkurrieren immer mit Menschen, über die man eigentlich gar nicht nachdenken möchte, um den letzten Platz in der Beliebtheitsskala, dann liegt das unter anderem daran, dass mit Versicherungsvertrieb in Deutschland lange Zeit sehr viel Schindluder getrieben wurde. Ich habe es mir abgewöhnt, da Bashing zu machen. Ich habe es mir auch abgewöhnt, da über irgendwelche Strukturen oder Ähnliches herzuziehen. Jeder kennt diese Situation, dass man von guten Bekannten, Verwandten angesprochen wird. Hör mal, sollen wir uns mal über deine Altersvorsorge unterhalten oder über deine Hausrat? Und man sich wundert, warum der Elektriker, der Tischler, der Schreiner plötzlich mich auf das Thema Versicherung anspricht. Das ist natürlich ganz furchtbar fatal. Was hätten Ärzte für einen Ruf, wenn dein Bäcker plötzlich anfangen würde, dir Medikamente zu verordnen? Also das ist ein Thema, das kann ich sehr gut nachvollziehen und da bin ich auch vollkommen d'accord und das geht mir genauso. Als Insider finde ich das genauso schlimm, wie der Kunde es meistens findet. Jetzt ist es so, ich habe gesagt, in meinem letzten Leben, in meinem jetzigen Leben ist es tatsächlich anders. Dort begegnet mir diese Vorbehalte nicht mehr. Jedenfalls gar nicht mehr spürbar. Und das liegt unter anderem daran, dass wir diesen Versicherungsberatungscase verbunden haben mit einer Überzeugungstat, mit einer Story, die per se auf Glaubwürdigkeit, auf Ehrlichkeit, auf Verlässlichkeit basiert. Und es uns, glaube ich, auch gelungen ist, diese Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit auch nachprüfbar zu machen. Und das ist eine interessante Kombination, die da entstanden ist, die dazu geführt hat, dass mir heute meine Gesprächspartner sehr viel offener begegnen, als du es am Anfang getan hast. Und heute mir, ich sag mal, ja nicht mehr so Vorschusslorbeeren, sondern wirklich ernsthaftes Vertrauen entgegenbringen, dass ich das ehrlich meine in jeder Beziehung mit ihnen. Und das macht Spaß, das macht sehr viel Spaß.
Danke erstmal. Und genau dieses von mir auch persönlich, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Thema gleich, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir dich noch mal besser kennenlernen. Also von daher, Am besten du stellst dich nochmal vor und zeigst so langsam den Weg zu GUT24 und was da entstanden ist.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich versuche es kurz zu machen. Ich neige dazu, sehr gerne über mich und GUT24 zu sprechen. Also ich bin 61 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe keine eigenen, aber einen Adoptivsohn und zwei Stiefkinder, die alle erwachsen sind inzwischen. Meine Frau und ich haben zwei eigene Kinder. Man sagt ja, die letzten Kinder haben Fell und vier Pfoten. Wir haben zwei tolle Hunde, die da auch im Hintergrund irgendwo zu sehen sind. Ich lebe in relativ, ich sage das ganz offen, privilegierten Verhältnissen, allein schon von der Umgebung. Wir sind ja am Rande eines Naturschutzgebietes, also mir geht es sehr gut. Das war nicht immer so. Ich habe in meinem ersten Leben mal Informatik und BWL studiert und habe dann nach dem Studium, kurz vor Ende des Studiums, mich rausquatschen lassen in eine Selbstständigkeit. Habe eine Geschäftsführung übernommen eines Medizintechnikfirma, wollen wir es nicht übertreiben, die am Anfang eine kleine EDV-Klitsche im Keller war. Das Ganze hat sich entwickelt. Wir haben also uns gut entwickelt. Wir sind erfolgreich geworden. Wir haben mehrere 10 Mitarbeiter, 30, 35 Mitarbeiter, glaube ich, gehabt am Schluss. Also wir waren wirklich gut unterwegs und meine Geschäftspartner wollten anfangen, Kunden zu veräppeln. Und da habe ich gemerkt, das geht mit mir gar nicht. Und ich bin ausgestiegen aus dieser Firma. Und die Firma ist kurz danach Konkurs gegangen. Und ich war noch in den Bürgschaften drin, weil da gibt es technische Details. Ein Konto muss einen Tag im Plus sein, damit man aus den Bürgschaften ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt der erhofften mehreren 100.000 Euro auf meinem Konto im Plus hatte ich plötzlich eine 500.000 Schulden in D-Mark. Das hat mich sehr geprägt. Und ich habe aus dieser Zeit heraus festgestellt, dass Geld... Und das hört sich jetzt für den Versicherungsmakler, der mit dem Geld seiner Kunden auch agiert, ein bisschen komisch an, das weiß ich. Dass Geld eben am Ende doch nur buntes, bedrucktes Papier ist und dass es mehr gibt im Leben, was wichtiger ist noch als Geld. Ich habe diese Probleme gelöst, ich habe mich mit den Banken geeinigt, wir haben das alles geregelt, ich bin aus der Nummer auch wieder rausgekommen. Und habe dann, weil ich musste dann plötzlich schlagartig Geld verdienen und habe meine Stärken mal so analysiert, wo bin ich einigermaßen gut, und habe dann als Ausbilder und Trainer in der Versicherungswirtschaft angefangen. Ich habe tatsächlich Außendienst einer großen Versicherung geschult und habe dann irgendwann erkannt, wer es kann, macht es selbst und wer es nicht kann, bringt es anderen bei. Und das soll jetzt keine despektierliche Bemerkung gegen alle sein, die was beibringen, aber das war so meine Überzeugungstat damals. Ich habe gesagt, okay, mach selber, gründe deinen ersten Versicherungsmakler. Und das war vor über 30 Jahren. Und ich habe dann am Ende des Tages eben in der Versicherungsbranche lange Zeit gearbeitet und gelebt, habe die letzten 10 Jahre mich ein bisschen fokussiert auf das Thema betriebliche Versorgung, Mitarbeiter, Employee Wellbeing. Das waren so meine Lieblingsthemen. Die letzten 10 Jahre betriebliche Altersversorgung, betriebliche Krankenversicherung. Alles sehr tröge Themen, wenn man sich damit nicht tiefer beschäftigt. Und ganz zum Schluss irgendwann hat das Schicksal zugeschlagen. Ich hatte vor über 20 Jahren mal diese Idee, einen sozialen Versicherungsmakler zu gründen. Das war so eine Idee, die bei mir im Kopf war. Ich wollte was zurückgeben, weil ich habe diese Krise überwunden, ich habe mit dieser Branche Geld verdient, ich habe mich dort wohlgefühlt, ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss irgendwas zurückgeben. Ich war nie so der Porsche Cayenne und Ferienhaus auf Mallorca-Typ und Shareholder Value war mir auch fremd. Und diese Idee hat nicht funktioniert. Das war eine Schnapsidee, die ist in der Schublade gelandet. Ich hatte damals kein Team, kein Plan, keine Digitalisierung, kein gar nichts. Also es ging nicht. Und das Schicksal hat diese Idee wieder rausgeholt. Und diese Story würde ich sehr gerne erzählen, weil sie wirklich absolut spielentscheidend war für GUT24. Ein Mitarbeiter damals in meinem alten Unternehmen ist in seine Heimat zurückgegangen, ist ein Franzose, und der hat mir beim Weggehen zwei seiner Kunden übergeben und hat gesagt, Dirk, diese beiden Kunden, eine Kundin, einen Kunden, bitte betreue sie persönlich. Das sind tolle Menschen und mir sehr wichtig und ich möchte, dass sie in die besten Hände kommen. Ich war gerührt, habe gesagt, danke, mache ich. Und ich habe einen Termin vereinbart mit einer ganz tollen Frau, Christine Plex, die Gründerin und die Vorstandständin, weiß nicht, heißt das so, Vorständin von Tausche Bildung für Wohnen. Das ist ein Verein. Und ich habe dort einen Termin vereinbart und ich sagte damals, Frau Plex, ich würde mich gerne mal vorstellen, ich bin der Nachfolger von Ihrem Betreuer, Versicherungsbetreuer. Ja, kommen Sie mal vorbei. Ich bin nach Duisburg-Marxloh gefahren und dort ist es tatsächlich so, in Marxloh, wer das kennt, es ist keine privilegierte Gegend. Dort, habe mal spaßig gesagt, da brennen auch schon mal Mülltonnen. Und ich bin dort aus dem Auto gestiegen und habe wirklich so ein Beklemmungsgefühl gehabt. Ich dachte, boah, nee, also das ist nicht schön hier. Und ich kam in diese Tauschbar, das war eine alte Villa, die von der Kirche zur Verfügung gestellt wurde. Und ich kam dort rein und es war so ein Cinderella-Effekt. Ich kam in eine warme, weiche Welt, in eine laute, bunte Welt. Ich hatte das Gefühl, ich bin in einem ganz anderen Leben angekommen. Und Christine, damals Frau Plex, begrüßte mich sehr freudig und sagte, ja, kommen Sie doch mal rein und ich zeige Ihnen alles. Und dann hat sie mir das alles gezeigt. Und mit jeder Minute, die wir durch diese Tauschbar gingen, fühlte ich mich mieser. Ich habe immer nur gedacht, boah, du blöder Versicherungsmakler, da ist eine Frau, die ihre gesamte Komfortzone aufgibt, die ihre finanzielle Sicherheit in Frage stellt, die ihr Wissen investiert in die Unterstützung von Kindern, die halt nicht privilegiert sind, die in der Schule Probleme haben. Und du, toller Versicherungsmakler, willst jetzt hier über Altersvorsorge reden? Ich fühlte mich sowas von mies. Und weil ich das nicht haben kann, dieses Gefühl, ich kann das überhaupt nicht haben, wenn ich mich mies fühle, habe ich rausgehauen, wie man das so macht. Ich hatte ja auch mal so eine Idee. Und Christine hat tatsächlich etwas getan, wo ich ihr unendlich dankbar für bin. Sie hat nur gelächelt und gesagt, erzählen Sie doch mal. Und ich habe von dieser Idee erzählt. Und dann sagte sie mit wechselnder Gesichtsfarbe ganz aufgeregt, Mensch, wenn das funktionieren würde, das wäre eine nie enden wollende Gelddruckmaschine für Social Entrepreneurship. Das müssen Sie machen. Ich sage, ja, ist klar. Und ich bin ins Büro zurückgefahren, es vergingen ein paar Wochen und vor Weihnachten irgendwann rief Christine Plex an, morgens 11 Uhr, draußen Schnee, draußen dunkel. Ich saß im Büro, mein Kollege ein paar Schreibtische weiter. Und sie sagte, so Herr Lenz, als erstes sagen wir jetzt mal du. Ich sage, ja okay, ich bin der Dirk, ich bin die Christine. Dirk, du musst dich jetzt sofort bewerben. Ich sage, ich muss mich bewerben? Wo denn? Ja, bei der Impact Factory. Ich sage, was ist das denn? Das ist ein Accelerator in Duisburg. Ich sage, Assel, was? Ja, so ein Inkubatorenbüro. Ich sage, Inku, ich sage, wovon redest du? Ja, dort bringt man dir bei, wie man ein Sozialunternehmen gründet. Ich sage, okay, wer soll ich denn gründen? Ja, deine Idee. Dann wurde mir plötzlich klar, was sie wollte. Und ich war völlig perplex. Und dann hat sie mir die Internetseite gezeigt und das Formular. Wir haben es zusammen ausgefüllt. Und sie hat auf mich eingeredet, wie auf den berühmten lahmen Gaul. Und wirklich, ich glaube, 10 Minuten, bevor die Bewerbungsfrist ablief, habe ich auf diese Enter-Taste gedrückt und habe diese Bewerbung weggeschickt. Und so ist die Reise von GUT24 losgegangen. Und ohne dieses unfassbare, hartnäckige Engagement von Christine und diese Überzeugung, dass das in die Welt muss, würde es wahrscheinlich GUT24 heute immer noch in irgendeiner Schublade geben. Der Name war übrigens damals auch noch nicht ansatzweise Programm. Damals haben wir uns Versichern und Helfen genannt oder sowas Verrücktes. Und der Leiter dieses Impact Factory hat dann irgendwann gesagt, ja Mensch, wenn ihr doch das Gleiche macht wie Scheck24, dann nennt euch doch GUT24. Da habe ich gesagt, ey, was für ein geiler Name. Und so ist das zustande gekommen am Ende des Tages. Also das war der Beginn von GUT24 und der Wechsel von einem Versicherungsmakler zu einem Sozialunternehmer. Ich behaupte heute wirklich, ich bin ein Sozialunternehmer und ich erkläre gleich gerne auch noch ein bisschen, wie das funktioniert, wie man als Versicherungsmakler plötzlich ein Sozialunternehmer wird.
Super, danke für diesen Einblick, ja, und für diese Geschichte. Und wer mehr über Christine Plex erfahren möchte, ich habe mit ihr auch einen Podcast gemacht und das ist einfach Wahnsinn, was sie da wirklich, da kann ich dich vollkommen verstehen, dass du dann einfach anders gedacht hast, auf einmal, wie du dort reingekommen bist. Und ja. Genau das ist es auch, was mich jetzt hier gerade so interessiert. Also dieses Andersdenken, du hast das alles ein bisschen angerissen. Und wie wir uns getroffen haben, ich habe ja auch schon gemerkt, da sind einige, die mit dir zusammenarbeiten und die das sehr gut finden. Und ich habe mich mit dem Konzept oder so überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also genau da auch wieder dieser Abstand. Ja, Versicherung ist halt ein komisches Metier. Und ich fand gerade aber sehr gut, was du da gesagt hast, wie du das aufgezeigt hast, dass man das einfach sieht als eine Gemeinschaft schon mal, die ja sich gegenseitig im Endeffekt absichern will. Und das ist halt ein Bild, was, wenn man dieses Bild einfach im Kopf hat, dann machen ja Versicherungen auf einmal ganz anders Sinn. Man hat aber, oder nicht Mann, man sollte nicht immer Mann reden, also ich habe halt wieder dieses, zum einen dieses große Unternehmen, was einfach nur Geld schöpft und hinterher nichts auszahlen will im Kopf und zum anderen dann diese Mittelsmänner, wie du es ja jemand bist, die genau dann das verkaufen. Und mein erste größere Kontakt damit war während der Studienzeit. Und ich will jetzt ja auch kein Blame und Shame und so machen. Aber das war einfach dann im Nachhinein, alles, was da gelaufen ist, hatte ich einfach das Gefühl, ich wurde übers Ohr gehauen. Ne? Und das macht ja etwas mit einem. Und dann muss man sich darum kümmern. Und vielleicht geht es ja auch einigen von den Hörern so. Und deswegen würde mich jetzt hier erstmal interessieren, vielleicht erstmal, bevor wir auch dahin gehen, wie ihr das macht, aber was macht ihr anders? Also ich glaube, ganz wichtig ist auch das, wie ihr das anders macht, also wie im persönlichen Kontakt auch und im Gespräch. Aber erstmal, was macht Gut24 anders als jetzt andere Makler?
Also damit das ein bisschen nachvollziehbar wird, wir reden immer die ganze Zeit darüber, dass wir was anders machen, vielleicht ein Statement mal ganz kurz, damit die Hörer und Hörerinnen die Chance haben, schon mal eine eigene Vision zu entwickeln, was anders sein könnte. Wir sind tatsächlich der erste und einzige komplett gemeinnützig gebundene Versicherungsmakler in Deutschland. Also das schon mal vorweg, damit schon mal eine gewisse Fantasie entsteht, an welcher Stelle redet er immer über Glaubwürdigkeit, über Ernsthaftigkeit, über Verlässlichkeit. Also wer so ein bisschen sich mit Gemeinnützigkeit auskennt und beschäftigt hat, der weiß, da gibt es hohe Anforderungen, hohe Kriterien, auch von den Stakeholdern selber, die in der Gemeinnützigkeit agieren, die einfach erwarten, dass man das, was man verspricht, auch tut und dass man das satzungsmäßig alles erfüllt. Das vorweggeschickt, also wir haben uns bewusste, wirkliche, ernsthafte Knebel angelegt, nie wieder ein klassischer Unternehmer sein zu können. Und das ist Absicht und das ist die Voraussetzung, dass man versteht, was jetzt kommt. Warum ist dieser Ruf so schlecht? Du sagst, übers Ohr gehauen worden. In Wirklichkeit ist es so, die Leute, die dich damals beraten haben, sind übers Ohr gehauen worden. Sie haben eine Situation eingegangen, also sind eine Situation eingegangen, in der sie umsatzabhängig, erfolgsabhängig Geld verdienen. Es gab Provisionen und Gelder nur bei Abschluss. Und je mehr Abschlüsse, desto mehr Gelder. Und je mehr Erfolg man da in dieser Hinsicht hatte, desto höher kam man in der Struktur und desto mehr verdiente man auch an anderen wieder mit. Klassisches Schneeballsystem, klassischer Strukturvertrieb, eine ganz große Problematik in der Versicherungsbranche. Menschen sollten ihre Bekannten, ihre Freunde, ihre Verwandten abgrasen, sollten die strukturell übergestellten Personen mit Geld versorgen. Und wenn die dann fertig waren mit dem Abgrasen, durften sie meistens gehen und blieben mit ihren schlecht beratenden Verwandten und Freunden zurück, die natürlich dann entsprechend knatschig waren. Also das ist so die Situation. Also du bist mit Sicherheit schlecht beraten worden, aber übers Ohr gehauen wurden eigentlich die, die dich beraten haben, wenn man es ernst sieht. Was machen wir anders? Es gibt in Deutschland klare Unterschiede zwischen Ausschließlichkeit, zwischen Mehrfachvermittlern, zwischen Agenten, zwischen Strukturvertrieblern und eben dem Makler. Bis dato, das ist ein paar Jahre her, war der Makler der einzige in der Branche, der für das, was er tat, haften muss. Ein Versicherungsmakler ist der Interessensvertreter des Klienten. Das heißt, wir vertreten niemals die Versicherungswirtschaft, sondern immer dich gegenüber den Versicherungen. Wir sind tatsächlich mit einer Vollmacht ausgestattet, in der klar geregelt ist, wir haften für alles, wir müssen Schäden ersetzen, wir haben eine Vermögensschadensversicherung und. Also alles Dinge, die per se schon mal eine gewisse Sicherheit herstellen sollten, aber sich niemals deutlich sichtbar durchgesetzt haben gegenüber all den anderen, die in der Branche rumrennen und meinen, sie wären Experten im Versicherungsbereich. Das ist der Punkt, der jetzt ein bisschen uns hilft an der Stelle, weil der Makler tatsächlich durch diese Vollmacht in der Lage ist, die Betreuung von Verträgen zu übernehmen, die du bereits hast. Also wir sind gar nicht auf den Vertrieb von immer neuen Versicherungen ausgelegt. Unser Ziel ist es nicht, dir jetzt noch die 27. Versicherung zu verkaufen, sondern erstmal möchten wir, dass du zu uns kommst und uns deine Verträge bringst. Also du wirst unser Klient, unser Sinnstifter nennen wir das, und du bekommst ich bin sehr eingebildet an der Stelle, eine sehr gute Betreuung und Beratung. Du bekommst die Sicherheit eines Maklers, der per Gesetz geregelt für alles haften muss, was er tut, der mit dir klare Kommunikationsvorgaben hat, der eben auf deiner Seite steht und dich vertritt. Stell dir vor, du hättest für jeden Lebensbereich einen eigenen Anwalt, der immer an deiner Seite ist und aufpasst, dass du alles richtig machst und dass dir nichts passiert. So ähnlich ist das mit dem Makler, wenn man das möchte. Wir geben unseren Klienten aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen nur unsere Versicherungen bei euch sinnstiftend parken. lasst uns in Ruhe, wir wollen über das Thema nicht mehr reden. Auch das geht mit uns. So, jetzt sind wir also Makler und was machen wir anders? Wir haben eine Non-Bullshit-Strategie. Also bei uns gibt es keine Empfehlung für Dinge, die keinen Sinn stiften. Wir haben keinen Verkaufsdruck, bei uns gibt es keine Provisionssysteme. Niemand von uns im Team bekommt mehr Geld, wenn er mehr berät oder wenn er mehr Abschlüsse macht. Das gibt es bei uns alles nicht. Wir haben Leute um uns geschart im Versicherungsbereich, die alle frustriert sind von der Branche, aber begeistert von dem Thema. Also das sind alles Menschen, die genauso ticken wie die Idee von Gut24, die gesagt haben, es muss doch mehr Sinn in Versicherung stecken, als nur Umsatz zu machen und immer mehr und mehr und mehr. Was kann man denn noch alles mit diesem tollen Thema machen? Also warum darf ich nicht endlich mal meine Klienten so beraten, wie ich das für mich selber auch haben möchte? Warum muss ich immer irgendwelche Umsatzvorgaben erfüllen? Diese Menschen haben zum Teil jetzt zu uns gefunden, sind jetzt Teamkollegen von mir, und haben am Ende des Tages Gut24 ein sehr weibliches, wir sind überwiegend Frauen, und ein ganz anderes Gesicht gegeben, als das in der klassischen Versicherungsbranche üblich ist. Und das alles führt dazu, dass wir mit verbunden mit dieser sehr wichtigen Gemeinnützigkeitsbindung, die ja natürlich so ein bisschen die Sicherheitskarte nach außen ist, für jeden, der sich mit uns beschäftigt und Wert legt auf Transparenz und Ehrlichkeit, hat dazu geführt, dass eben ganz am Anfang schon solche tollen Strukturen und Unternehmen wie zum Beispiel Viva Con Agua, wie Ashoka, solche Player sind auf uns zugekommen, wir sind mit denen ins Gespräch gekommen und die haben gesagt, Mensch, super, was ihr da macht. Wir haben auch Versicherungen. Dann macht ihr die doch jetzt. Und deshalb sind wir jetzt von diesen Organisationen der Versicherungsmakler und inzwischen von knapp 200 mehr im B2B-Bereich. Und das Schöne dabei ist, und das möchte ich noch kurz erwähnen, vielleicht auch an die Kollegen und Kolleginnen, die mir jetzt zuhören und sagen, was für eine verrückte Story. Was will der denn? Jeder Versicherungsmakler hat eigentlich klassischerweise mindestens die ersten 10, 15 Jahre jeden Monat so eine Nahtoderfahrung. Das heißt, jeden Monat überlegt sich ein Makler, wo kriege ich neue Kunden her, weil nur durch Neuabschluss und Neugeschäft am Ende so viel Geld reinkommt, dass ich Miete und alles bezahlen kann. Bei Gut24 hat sich das komplett umgekehrt. In aller Regel, außer wir möchten mit jemandem arbeiten, wo wir sagen, mit dem müssen wir zusammen, der gehört zu uns, dann gehen wir auf diese Firma oder diese Person zu. Aber in aller Regel kommen die Leute auf uns zu und sagen, Mensch, ich habe von eurer Story gehört, das ist einfach sensationell, erklär mir, was ihr macht. Ich glaube, ich möchte gerne euch als Makler haben. Und das ist etwas, was mich bestätigt in der Auffassung, dass unsere Story nicht nur für die Gemeinwohlorientierung und die Wirkung, die wir erzeugen, toll ist, sondern dass das auch eine gute Vorlage sein könnte für den einen oder anderen Kollegen, Kolleginnen in der Branche, die noch unterwegs sind und immer noch dem letzten Euro hinterherjagen. Wichtig ist mir, wir sind keine Missionare, aber wir machen gerne vor und wir erklären gerne, was funktioniert. Und wenn jemand sagt, das interessiert mich, jederzeit sehr gerne. Wir wollen ein offenes System sein. Wir sind nicht Konkurrent. Wir sind immer kooperierend und wir möchten viele Makler und Maklerinnen in diese Gut24-Story, in diese Welt holen. Das nur mal an der Stelle schon mal erwähnt.
Es gibt so viele Punkte, die du gesagt hast, wo ich gerne nochmal so tiefer reingehen würde. B2B, B2C, was ihr auch macht und dass die Kunden einfach auch zu euch kommen und diese Gemeinnützigkeit. Aber ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, um dich auch besser zu verstehen. Also wie bist du zu diesem Thema gekommen, auch emotional? Also war das schon für dich immer Versicherung, war das dann, weil du sagtest ja, du warst ja vorher anders unterwegs im Bereich Technik, sage ich jetzt mal allgemein. Also, wie bist du dorthin gekommen und was hat das auch eben für dich emotional gemacht? Und weil damals warst du ja noch klassischer Berater, Makler und dann hat sich da irgendwo auch etwas verändert und so. Und ich würde da gerne nochmal dieses persönliche, auch emotionale Gefühl da vielleicht besser verstehen.
Ich habe natürlich diese Frage, habe ich auch schon einige Male versucht zu beantworten. Die ist nicht ganz leicht, weil ich immer in die Gefahr komme. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein besonders toller Mensch oder ein besonders anderer oder irgendjemand, der jetzt, weiß ich nicht, mit diesen Themen sich schon immer beschäftigt hat. Aber was mich immer schon umgetrieben hat, war, dass es mir nicht gelungen ist, wegzuschauen. Mir ist es nicht gelungen, vor den Problemen, die alle um uns herum immer größer werden, die Augen zu verschließen. Und Ich will jetzt auch keine Allgemeinplätze bedienen, aber wenn man sich wirklich ein bisschen außerhalb seiner eigenen vier Wände umschaut, dann stellt man fest, dass es doch einiges gibt, was nicht in die richtige Richtung geht, was Umwelt, was gesellschaftliche Entwicklung, was Ungleichgewicht in Bildungsfragen. Und es gibt tausend Themen, wo wir alle eigentlich jeden Tag laut Aua rufen müssten und es versuchen, irgendwie in unser Leben einzubauen, damit wir noch einigermaßen fröhlich sein können. Das hat mich immer schon umgetrieben und ich habe lange Jahre keinen Weg gefunden, dort irgendwas zu ändern. Ich habe immer mal sehr arrogant gesagt, ja, ich sollte mal in die Politik gehen, aber dann habe ich auch sehr viel mit Politikern mich unterhalten und festgestellt, eine ganz todsichere Methode, sich sehr zu frustrieren, ist, Politiker zu werden, weil die es wirklich ernst meinen, eigentlich immer vor die Wand laufen am Ende und Riesenbretter bohren müssen. Und die, die sich mit dem System arrangieren, werden klassischerweise als die Politiker bezeichnet. Und auch die Gruppe hat keinen besonders guten Ruf zurzeit. Also auch zu Unrecht, wie ich finde. Also grundsätzlich, ich wollte was verändern. Ich dachte, es muss sich was ändern. Ich wusste aber nicht, wie. Und dann habe ich die Chance bekommen, durch diese Berührung mit dem Social Entrepreneurship zu erfahren und zu lernen, dass es unfassbar viele Menschen gibt, vor allem junge Menschen, die top ausgebildet sind, die hochqualifiziert sind und die gesagt haben, diesen Weg gehe ich nicht mit. Ich gehe nicht in die Wirtschaft, ich werde nicht irgendwo Karriere machen und Abteilungsleiter oder Vorstand oder von irgendwas werden, sondern ich will was verändern, ich will mein Wissen zum Wohle dieser Gesellschaft einsetzen, ich will zumindest versuchen, gegen diese Missstände anzukämpfen. Und diese Menschen gründen in der Regel soziale Startups. Viele haben sie schon gegründet, viele sind auch erfolgreich. Es gibt nach meinen letzten Erhebungen irgendwie knapp 4.000 oder so ernstzunehmende Sozialunternehmen in Deutschland, die also eine wirtschaftliche Existenz tatsächlich auch haben und funktionieren. Es gibt unzählige mehr, die in der Phase sind, gerade zu sich zu bilden, zu entstehen. Also diese frühe Phase, diese Pre-Seed-Phase und Seed-Phase, die ja auch unterstützt wird von Europäischer Union, von Bundesregierung, von Finanzen, durch Steuergelder, von Stiftungen. Also dort gibt es ganz viel Hilfe. Jetzt hat Ashoka irgendwann mal festgestellt in einer Untersuchung, dass 8 von 10 dieser Startups scheitern und die allermeisten an Geld. Und da habe ich mir überlegt, wenn wir in Deutschland knappe 17 Milliarden Euro Provisionen im Jahr in der Versicherungswirtschaft haben, also eine schöne Zahl, und ich irgendwann mal so ein bisschen übermütig, wie ich bin, in so einem Vertriebsseminar rausgehauen habe, Mensch, mit einer guten Story kriegt ihr immer 1%. Dann habe ich diese 1% von 17 Milliarden mal eben ohne Taschenrechner visualisiert und habe mir gedacht, wow, was für eine Menge Geld. Wie viele von diesen Startups könntest du helfen, die erste Phase zu überstehen, ins Doing zu kommen, wenn du dieses Geld nicht in die klassischen Verwendungsbereiche, sondern in diese Förderung investieren könntest. Und das war für mich dann plötzlich der Moment, wo ich gesagt habe, so, und jetzt kannst du was tun. Weil da kenne ich mich aus, da bin ich, fühle ich mich kompetent im Versicherungsbereich, da weiß ich, wie es geht. Ich weiß, dass ich auch vor der Gut24-Story ein verlässlicher und auch, ich glaube, gern gesehener Berater von vielen Kundinnen und Kunden war. Ich habe so knapp 2000 Kunden in meinem Leben persönlich aufgebaut und betreut. Und ganz, ganz viele von denen sind seit über 25 Jahren meine Kunden und Kundinnen. Also auch sehr treu. Und das muss ja was mit Qualität auch zu tun haben. Also da kenne ich mich aus. Und jetzt kann ich endlich was tun. Jetzt kann ich endlich versuchen, gegen diese von mir identifizierten Probleme gegenzuarbeiten, anzuarbeiten. Und das war der Grund, warum es plötzlich dann Gut24 in der Form gab und warum ich mich da noch mal mit knapp 60 Jahren reingehängt habe, warum ich jetzt bis 80 arbeiten möchte, weil es einfach im Moment unfassbar viel Spaß macht, weil es Sinn macht. Ich hoffe, man schickt mich rechtzeitig nach Hause, wenn ich anfange, irgendwie komisch zu werden oder so. Das einfach nur an meine Kollegen und Kolleginnen bitte. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt da hingekommen bin. Also keine tolle Berufung, keine wirklich medienwirksame Story, sondern einfach, ich habe mich nicht mehr weggeduckt vor diesem Problem. Ich habe gesagt, okay, jetzt kannst du dir selber nicht mehr erklären, du hast ja keine Chance, sondern jetzt habe ich eine Chance und jetzt musst du tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen Menschen so geht, wenn sie die Chance hätten, sehen würden, ich kann was bewegen, sind viele auch bereit, was zu bewegen. Wir haben so viele Millionen ehrenamtlich engagierte Menschen in unserem Land. Ohne die würde unsere ganze Gesellschaft nicht funktionieren. Auch die werden immer gerne vergessen oder oftmals nicht so richtig wahrgenommen. Und ich glaube, jeder in seinem Bereich, und ich habe halt meinen Bereich jetzt.
Das eine ist ja dieses Wirken, etwas bewirken. Und da sagst du, da gibt es ja unheimlich viele, die ja da Stück für Stück auch was aufbauen und auch einige, die ja erfolgreich sind. Aber was ich jetzt hier so spannend finde, ist eben, du redest ja über wirtschaftliche Existenz aufbauen und gleichzeitig über Gemeinnützigkeit. Also normalerweise hat man, ja, wir haben die auf der einen Seite die For-Profit, das sind die Unternehmen, die zur Wirtschaft beitragen, und auf der anderen Seite sind die Non-Profit, die halt irgendwoher Geld bekommen müssen, um etwas zu bewirken, etwas zu machen. Und dann gibt es genau die, die dazwischen sind und sowohl das eine nutzen als auch das andere.
Ja.
Und das ist aber gefühlt einfach so, ich nenne es jetzt mal die Königsdisziplin. Aber genau da geht ihr oder kannst du ja mit dem Geschäftsmodell rangehen. Also ihr habt ja eine eigene wirtschaftliche Existenz, die ihr da aufgebaut habt. Ihr seid nicht von außen finanziert durch Stiftung oder ähnliches, sondern das ist ja, wenn ich es jetzt mal simpel, ganz simpel sage, wie der Bäcker, der Brot verkauft, ja, oder wie der Schuhhersteller, der, oder ja, das gibt es mittlerweile, da gibt es nur noch große Ketten, aber beim Bäcker auch. Aber, was ich damit meine, ist, also jeder einzelne Unternehmer verdient mit seinem Angebot im Endeffekt was. Und das habt ihr ja im Endeffekt. Ja. Kannst du da vielleicht mal einen Einblick geben, wie das funktioniert? Also für mich als jemanden, der da vielleicht auch nicht so genau hingeguckt hat und sich ja, genau Gedanken gemacht hat, so wie verdient man in der Makler, im Makler sein, aber auch in Versicherung, also ich denke mal, wir gehen ja hauptsächlich in Richtung Makler, aber wie verdient ein Makler eigentlich sein Geld und was ist dann bei euch dann nochmal da anders?
Sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, auch das Spannende an Gut24, weil es vielleicht doch zum Nachahmen anregen könnte, und zwar nicht nur im Versicherungsbereich. Also grundsätzlich nochmal ganz wichtig vorweg, mir ist es sehr wichtig, wir sind keine Missionare. Ich gucke keinen Unternehmer schief an oder keine Unternehmerin, die ihre Gewinne privatisiert und sagt, ich habe dafür gearbeitet, alles gut, okay. Aber man kann es auch anders machen und wir machen es halt anders. Wir werden natürlich als Versicherungsmakler selber, wären wir niemals gemeinnützig geworden. Das geht nicht, das ist verbietet, das Gemeinnützigkeitsrecht, also Wirtschaftsbetrieb ist nicht gemeinnützig und Geld verdienen kriegt keinen Gemeinnützigkeitsstatus. Wir haben eine Unternehmensstruktur geschaffen mit einer gemeinnützigen Holding oben drüber, einer Mutter, die eben formal die Inhaberin unter anderem des Versicherungsmaklers und unserer Impact Venturing GmbH ist. Also Impact Venturing fördert alles, was nicht gemeinnützig ist. Auch da gibt es strenge Regeln in Deutschland. Und wir haben das so gebaut, dass es eben unverrückbar klar ist, dass alles Geld, was entsteht, nach oben fließt in die Gemeinnützigkeit. Damit nehmen wir für uns den Anspruch, ein vollständig gemeinnützig gebundener Versicherungsmakler zu sein. Deshalb betone ich auch über diesen kleinen Unterschied gebunden. So, was kann ein anderes Unternehmen jetzt tun? Es ist ganz einfach. Du kannst dich entscheiden, als Unternehmer zu sagen, ich privatisiere meine Gewinne nur noch zur Hälfte zum Beispiel und die andere Hälfte sozialisiere ich. Nicht nur über Steuern. Also klar, man kann sich immer auf den Standpunkt zurückziehen, ich zahle ja schon Steuern. Aber du kannst ganz konkret selber auch sagen, ich verzichte auf die Hälfte meiner Gewinne und gebe die jetzt in die gemeinwohlorientierte Richtung. Was nicht bedeutet, dass es dem Unternehmen schlechter geht, was nicht bedeutet, dass die Mitarbeiter alle in Sack und Asche nach Hause gehen. Ich habe zum Beispiel eine ganz klare Haltung, und da habe ich auch schon manche Diskussionen drüber geführt und eigentlich immer recht bekommen von den Insidern, dass ein Sozialunternehmer die Probleme der Welt nicht dadurch löst, dass er sich selber welche schafft, indem er seine Miete nicht mehr zahlen kann. Also wir haben Gehälter bei uns und die sind für das Team auch wirklich auskömmlich und gut, behaupte ich, und für die Branche sowieso schon etwas ungewöhnlich. Und das geht auch in anderen Bereichen. Wenn du den Bäcker ansprichst, lass uns doch mal den Stromanbieter nehmen, lass uns doch mal Telekommunikation nehmen, Konzerne, die Milliarden Gewinne in Shareholder Value zurückgeben, Aktionäre und ähnliche befriedigen. Warum denn? Warum denn nicht ein bisschen davon auch in eine andere Richtung lenken? Das ist die Idee dahinter. Das kann jedes Unternehmen tun. Der kleine Bäcker, der Handwerker, der Elektriker kann hingehen und sagen, ich mache einen Jahresabschluss. Ich habe 50.000 Euro Gewinn dieses Jahr, muss die wieder versteuern, muss mit meinem Steuerberater diskutieren, warum wir, was wir noch kaufen können, damit der Gewinn niedriger wird. So ist es ja klassischerweise bei Unternehmen. Warum denn nicht davon 20.000, 25.000 Euro einfach spenden? Wäre der erste einfache Weg. Und wenn man das kontinuierlich machen will, dann unterhält man sich mit Playern, die halt mit diesem Thema, wo geht das Geld hin, eine gewisse Idee entwickelt haben. Da gibt es genügend wirklich anerkannte Institutionen, die auch wirklich mit dem Geld was Gescheites, das in die richtige Richtung lenken. Man kann es inzwischen auch tatsächlich in GoodSense investieren, in unsere Social Payback Währung, die auf unserer Plattform verspendet werden kann. Dort sind jetzt inzwischen mit heute 20 Projekte, die wir uns angeschaut haben, die dort eben unsere GoodSense bekommen können, die unsere Kunden und Kundinnen verspenden. Also es gibt viele Möglichkeiten, das nachzumachen. Und das ist eigentlich auch das Interessante an Good24, dass der Makler nach wie vor so viel wie möglich natürlich versucht, Geld einzusammeln, wenn ich das mal so salopp sagen darf, aber nicht mehr für seine eigenen Gewinnbefriedigungsbedürfnisse, sondern um möglichst viel soziale Wirkung zu erzeugen, möglichst viel Spenden zu generieren. Und das ist dann wieder etwas, was die Leute auch gerne unterstützen, dass sie sagen, okay, ich brauche eh eine neue Rechtsschutzversicherung, weil ich jetzt zum dritten Mal einen Verkehrsunfall hatte und mein Anwalt jedes Mal von mir einen Vorschuss haben wollte. Also mache ich jetzt endlich meine Rechtsschutzversicherung und dann mache ich die aber doch bitte da, wo der Makler, der das Geld bekommt, auch mit dem Geld noch was Gescheites anstellt. Und das ist so die Idee dahinter. Also man fördert sein eigenes Business, man macht das Business glaubwürdiger, attraktiver, nachvollziehbarer und vor allen Dingen auch kundenkompatibler für die Menschen, die im Hinterkopf haben, ich möchte eigentlich gerne, dass mit dem Geld, was ich ausgebe, mehr passiert als nur am Ende eine Versicherung zu bekommen. Und das geht eben mit so einem Modell, wie wir es haben. Und das geht auch in anderen Bereichen. Es gibt ja genug Beispiele. Es gibt Suchmaschinen, die sozial wirksam sind. Es gibt Stromanbieter. Es gibt Banken, die anders agieren, wo man sein Konto, sein Girokonto haben kann. Und jetzt gibt es eben auch Versicherungsmakler, der es anders macht. Und das ist so die Idee dahinter.
Hey, du hast gerade gesagt, das ist ein guter Anfang, einfach auch zu sagen, wenn man dann was mehr, wenn man was über hat, ne, das dann zu spenden. Aber dann an der Stelle denke ich immer wieder so, ja, wenn es gut geht, dann mache ich das. Aber ihr habt ja genau diesen einen anderen Weg gewählt, indem ihr nicht gesagt habt, ja, das ist sowas nice to have, das machen wir, wenn es gut geht, sondern ihr habt von Anfang an anders gedacht, sage ich mal, ein anderes Geschäftsmodell da erdacht und das in Richtung Gemeinschaft gedacht. Und genau dadurch, dass ihr dieses Geschäftsmodell halt von Anfang an durchgedacht habt und ja auch in die Tiefe implementiert habt, steht ihr natürlich ganz anders da auf einmal und habt ein, also die Gemeinschaft sieht euch anders und kommt eben genau dadurch auf euch zu und ja, will dann mit euch das Geschäft machen. Und das ist ja dadurch, dass ihr das Geschäftsmodell anders gedacht habt.
Ja.
Wenn ihr, oder vielleicht gibst du an der Stelle, würde mich nochmal so interessieren, wie denn so dieser Kontakt auch ganz persönlich aussieht. Weil das eine ist sozusagen das Geschäftsmodell-Ding, das ist ein System, was man aufbaut. Aber ich glaube, das nächste ist auch, wie gehe ich mit den Menschen um? Und du hast es ja so ein bisschen schon anklingen lassen, ihr seid nicht provisionsgetrieben und ähnliches. Aber wie läuft so etwas ab, wenn jemand auf euch zukommt und wie holt ihr den ab? Wie sieht die Zusammenarbeit da am Anfang aus?
Also im Moment ist es Gott sei Dank noch möglich, dass ich von den Unternehmenskunden, Kundinnen, die zu uns finden, jede einzelne Unternehmung in einem persönlichen Gespräch kennenlerne. Also wir haben Hunderte von Teamsitzungen. Das ist der einzige, wenn es überhaupt einen positiven Aspekt an Corona gibt, dann ist das der positivste Aspekt, dass wir gelernt haben, mit digitalen Treffen umzugehen. Also ich habe früher immer flapsig gesagt, jetzt brauche ich nicht mehr zu meinen Kunden nach Hause zu fahren, die müssen nicht mehr das Wohnzimmer aufräumen und Kaffee kochen, sondern die können einfach im Jogger vorm PC sitzen bleiben und wir können uns unterhalten ohne Stress. Also das ist wirklich eine echte eine echte Errungenschaft dieser Zeit. Das muss man ganz klar sagen. Das geht aber nicht nur uns, andere Unternehmen haben es ja auch für sich entdeckt. So, ich versuche in einem persönlichen Gespräch, meistens mit einem Teammitglied von mir zusammen, ich habe immer jemanden dabei, versuche ich erstmal die Idee und das Unternehmen kennenzulernen, zu verstehen. Und wenn es ein etabliertes Unternehmen ist, wie Viva Con Agua oder wie Ashoka oder ähnliche AKA e.V. und wer auch immer alles da zu uns gefunden hat, dann ist das tatsächlich wirklich ein echtes Kennenlernen und ein Verstehen, gegenseitiges Verstehen, passt unsere DNA wirklich so gut zusammen, wie wir es jetzt erstmal vermutet haben. Es gibt aber auch viele Gespräche mit Startups, die ich geführt habe, über 300, 350 Stück, die in der Entstehung sind oder gerade laufen lernen und die noch ganz konkrete auch Hilfestellungen brauchten, wo wir nicht nur finanziell, sondern tatsächlich auch durch Support helfen konnten. Ich habe ja nur ein bisschen Erfahrung in meinem Leben gesammelt als Unternehmer. Ich habe so ein kleines Faible, welche Gesellschaftsform ist so die richtige für welches Projekt. Das ist so ein Tick von mir, da mache ich mir gerne Gedanken. So, ich konnte einigen schon helfen und habe dabei die tollsten Ideen kennengelernt, wirklich die tollsten Ideen. Essbare Kaffeebecher und solche Dinge mehr, also wirklich ganz verrückte Ideen auch. Und das hat mich persönlich auch wieder sehr bereichert und sehr befruchtet und mir auch wieder das Feedback gegeben, dass das, was wir hier tun, wirklich nicht nur clever ist, weil es ein Mittelbudget freisetzt, sondern dass es auch wirklich sinnstiftend ist, weil wir Menschen auch das Gefühl geben können, du bist nicht alleine. Ob das jetzt ein Acceleratorprogramm, eine Inkubatoren ist oder ob wir das sind. Also all diese Gründer und Gründerinnen leben davon, dass sie ganz schnell, ganz, ganz schnell lernen, dass Vernetzung das höchste Potenzial ist, was es in dieser Szene gibt. Also Vernetzung ist alles und Glaubwürdigkeit ist dann nochmal alles obendrauf. Und das sind die beiden wichtigsten Punkte, die man lernen muss. Mir hat man die sehr schnell vor Augen geführt und mir sehr schnell nahegebracht und ich habe für Vernetzung ein gewisses Faible entwickelt, weil ich gerne mit Menschen rede. Ich bin sehr kommunikativer, sehr geselliger Mensch. Und Glaubwürdigkeit war immer schon für mich wichtig. Alle meine Maklergesellschaften hatten immer irgendwo was mit dem Thema Fair und Glaubwürdigkeit zu tun, auch im Namen. Und ich habe am Ende des Tages immer schon großen Wert darauf gelegt, dass das, was ich erzähle, auch passiert. Und dass ich nur Dinge mit meinen Klienten tue, die ich mit mir selber auch tun würde. Das war schon immer ein Grundsatz von mir. Und den habe ich jetzt mit in Gut24 hineingetragen und wir haben den noch so ein bisschen perfektioniert und kultiviert und noch so ein bisschen sichtbarer und greifbarer gemacht mit so ein paar Statements, die wir für uns aufgestellt haben. Und nach diesen Prinzipien leben und arbeiten wir. Und das macht unfassbar viel Spaß. Und das ist eigentlich, glaube ich, das größte Asset, was wieder zurückkommt zu uns, ist dieser Spaß. Also es macht wirklich Freude, 12 Stunden am Schreibtisch zu sitzen und nicht das Team, bitte. Und entsprechend eben wirklich auch sich da persönlich reinzuhängen. Und ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen, wenn man mit uns spricht, wenn man mit uns arbeitet. Und ich kann das immer wieder nur sagen, auch anderen Unternehmen, Spenden ist das eine, damit kann es anfangen. Irgendwann dieses Zurückgeben satzungsmäßig zu verankern, in der eigenen Satzung, im eigenen GmbH-Vertrag oder wo auch immer, das bringt nochmal ein ganz anderes Eigenempfinden, eine ganz andere Basis auch für den Umgang mit dem eigenen Unternehmen. Also ich sehe uns auch plötzlich ganz anders, als ich meine alten Unternehmen gesehen habe. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich für Gut24 agiere, ich mache das ja nicht mehr alleine. Wir haben sowas wie ein Verantwortungseigentum gegründet. Das heißt, wir haben tatsächlich gesagt, hier gibt's nicht mehr nur den oben drüber, der alles lenkt und denkt, sondern wir versuchen gemeinsam, das alles nach vorne zu bringen, treffen die allermeisten Entscheidungen auch zusammen. Ich bin zum Beispiel im Versicherungsmakler nicht der Geschäftsführer, ganz bewusst nicht. Das sind alles Themen, die eben auch neu sind, die aber für mich sehr schnell ja vollständig sich gut angefühlt haben und deswegen auch funktionieren am Ende des Tages. Also es ist ein Weg, den man sich mal überlegen kann als Unternehmen.
Also ich kann dir da total zustimmen, dass diese Geschichten halt auch eben unheimlich inspirierend sind und auch anregen dann und dass das so ein Antrieb ist, immer weiterzumachen. Das ist bei mir hier, ist es dieser Podcast auch, also genau diese Kontakte, das sichtbar zu machen, was da geschieht. Und dieser Podcast hat ja auch so ein bisschen eine Veränderung genommen, von dass ich bis letztes Jahr immer nur Sozialunternehmer im Endeffekt hauptsächlich als Gesprächspartner hatte und jetzt in den letzten Zeit halt mehr etablierte Unternehmen, die ja auch in so einem Transformations- und Wandelprozess sind. Und das Spannende ist ja im Endeffekt, dass du hier genau in beide Bereiche reinpasst, weil du auf der einen Seite das klassische Makler-Unternehmertum hattest und dann eben diese Transformation mit einem Neuaufbau eines Unternehmens im Endeffekt gemacht hast. Und ich glaube, viele spüren vielleicht auch, also die unternehmerisch in der klassischen Wirtschaft, sage ich mal, einfach unterwegs sind, spüren vielleicht auch die gleichen, ähnlichen Dinge, die du spürst, die du gespürt hast, wo sie sagen so, also hier stimmen bestimmte Dinge nicht. Und ich habe hier ein Unternehmen, das ist aber auch wichtig, wir haben Mitarbeiter und so weiter. So. Und sie merken, in der Gesellschaft, in der Umwelt, Ökologie ändert sich etwas. Und gleichzeitig habe ich aber hier auch das Unternehmen. Das war für dich ja auch so ein Prozess. Wenn du jetzt dir jemanden so vorstellst, der so noch am Anfang da steht und vielleicht eben weiß, denkst, ja, aber was kann ich schon machen oder so? Also kannst du da was sagen? Wie würdest du die Person mitnehmen? Wo würdest du sie hinführen? Was sind deine Gedanken, die du da mitgeben möchtest bei Menschen, die da so an so einem, ich nenne es vielleicht auch mal Scheideweg stehen?
Das ist ein ganz, ganz tolles Thema, weil da wollte ich eh noch kurz drauf kommen, dass es muss ja nicht immer sein, dass ich jetzt direkt anfange, irgendwelche Dinge zu spenden oder Geld wegzugeben. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, in die richtige Richtung sich zu entwickeln, als Unternehmer, Unternehmerin, als Entscheider, Entscheiderin. Viele, viele Unternehmen aus klassischem Corporate-Bereich haben ja heute auch schon Teile verwirklicht, nachhaltige Stromanbieter, die bieten ihrem Team Sozialtage an, wo die Mitarbeiter eben während der Arbeitszeit 2-3 Tage im Jahr bei irgendeinem gemeinnützigen Unternehmen arbeiten können, mithelfen können, einfach, das sind alles Dinge, die heute ja schon weiter verbreitet sind als noch vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Also, es findet ja ein Umdenken statt. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich finde das toll, was da teilweise passiert. Was kann ein Unternehmer, eine Unternehmerin jetzt tun? Bevor ich anfange, mir über meine Gewinnverwendung Geld Gedanken zu machen, fange ich doch vielleicht erstmal an, mir über meine Ausgaben Gedanken zu machen. Also ein klassisches Unternehmen, wir sind jetzt davon ein bisschen weniger betroffen, weil wir keine Lagerwirtschaft, keine Produktion, keine Materialwirtschaft haben. Wir müssen eben keine Produktion und sowas aufrechterhalten. Aber klassische Unternehmen haben sehr häufig sehr viele Ausgaben, für die es vielleicht eine nachhaltige Alternative gäbe. Also denke ich doch mal einen Moment darüber nach, ob ich meine Handyverträge, jetzt sei mir bitte die großen Konzerne nicht böse, bei den Klassikern abschließe oder ob ich zum Beispiel Vitel nehme. Vitel bietet von der ersten Minute an, Gesprächsminute an, absolut nachhaltige, sozialverträgliche, ökologische Handynutzung an, also Tarifnutzung an. Das wäre doch schon mal ein Weg. Oder Ich kläre mein Team mal darüber auf. Wir haben jeden Tag im Unternehmen, nicht wir, sondern ich sag mal irgendein Unternehmen, 25.000 Suchanfragen in Suchmaschinen im Internet. Ja, warum sollte man denn diese Suchmaschine nicht mal auswechseln zu Ecosia oder Gexi? Da erzeuge ich, ohne dass ich mich überhaupt anders bewege oder benehmen muss, sofort soziale Wirkung. Und diese Ideen, diese ganzen Dinge, die kann man natürlich in jedem Unternehmen sofort umsetzen. Und da brauche ich jetzt keine großen Betriebsratsbeschlüsse oder keine großen Gesellschafterversammlungen für, wenn ich einfach entscheide, wir versuchen unsere Ausgaben so sozialverträglich, so umweltverträglich, so gemeinnützig oder nachhaltig, wie immer die Worte jetzt sind, zu gestalten, wie nur irgendwie möglich. Auch ein großes Unternehmen kann mal darüber nachdenken, vielleicht die Bank zu wechseln. Es gibt tolle ökologische und soziale Banken, die das genauso gut machen wie die bekannten Player. Also alles Dinge. Und natürlich, ich sag's immer wieder, man kann auch seine Versicherung anders abschließen und anders beraten lassen. Dadurch wird die Versicherung, ich sage jetzt mal ein paar Namen, Allianz, Provinzial, wer auch immer da im Rennen ist, die wird dadurch nicht nachhaltiger. Aber es wird zumindest ein ganz klarer sozialer Teil, eine Komponente mit eingebaut in den Case. Und wenn das ganz viele Menschen tun und mal angenommen, gut 24 hätte, ich will jetzt nicht Scheck 24 und Clark heranziehen, wir hätten jetzt auch 500.000 oder 1 Million Kundinnen, dann würde auch die Versicherungswirtschaft mit uns natürlich ganz anders umgehen und ganz anders auf uns schauen und würde vielleicht mal anfangen zu verstehen, warum wir denn plötzlich mit dieser Story so viel Erfolg haben und ob das nicht für sie vielleicht auch eine coole Story wäre. Und so könnte man eine Transformation in Gang setzen. Und das ist so ein bisschen dieses dicke Bretterbohren. Und manche Bretter sind dünner und manche sind halt dicker. Und ich versuche Good24 so zu denken und unser Team macht da super mit, dass das auch über mich hinaus Bestand hat und dass das noch viel, viel größer und viel, viel beeindruckender wird für die Versicherungswirtschaft. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Im Moment sind wir ein schöner, kleiner Player, der irgendwie eine ganz andere Story hat. Ich habe vorgestern wieder mit einem Vorstandsvorsitzenden einer großen Versicherungsgesellschaft sprechen dürfen, der völlig baff war, was wir da genau machen und das total spannend fand und sagt, boah, das ist ja irre. Ich sag, wenn Sie es irre finden, unterstützen Sie es bitte. Also das sind so, es passiert was. Also wir werden wahrgenommen und ich möchte, dass noch viel mehr Unternehmen mit ihrer Entscheidung, wie geben wir unser Geld aus, was machen wir betriebswirtschaftlich, was machen wir unternehmerisch, auffallen und sich abgrenzen können. Und ich bin nur ein ganz klarer Feind und Gegner davon, dass der berühmte CSR ins Marketing gehört. Da gehört er nicht hin. Also die unternehmerische soziale Verantwortung hat nichts, aber auch gar nichts mit Marketing zu tun aus meiner Sicht. Sondern ist ganz klar eine DNA-Entscheidung, eine sinnstiftende interne Entscheidung in der Überzeugung des Unternehmens, dass das dann natürlich außen gesehen wird und dass vielleicht der eine oder andere Kunde sagt, ey, die sind ja viel toller als der andere. Das ist ja okay, da kann man ja auch drüber reden. Und tue Gutes und rede darüber, ist auch meine Devise. Aber bitte kein Marketing-Gedanken. Also nach dem Motto, wir müssen jetzt noch irgendwas tun, damit wir toll aussehen. Bitte, dann lasst es. Macht es aus Überzeugung. Das ist meine Bitte.
Du hast ja auch gerade schon Check24 zum Beispiel genannt oder auch andere Makler, also alle andere Vergleichsportale oder so. Ich finde da super spannend, wenn man dann von außen dann da drauf guckt und dann werden ja auch solche Tests gemacht und wird ja auch geguckt, wer macht wie was und ja. Was sind die Vorteile und Nachteile. Und dann hat man eben diese ganz Großen, die eine unheimliche Macht dort da auch haben und wo du vielleicht auch manchmal total verzweifelst und denkst so, ja, wie sollen wir das? Also so viel Umsatz haben wir jetzt auch nicht, so etwas, so wir können viel mehr noch erreichen. Wie kommen wir da dran? Und dann kommt jemand von außen und der macht Tests und vielleicht kannst du da noch mal was sagen. Da ist gerade in letzter Zeit ein Test gewesen von Versicherung oder Versicherungsmaklern. Vielleicht kannst du das noch mal genauer.
Ja, also es ist tatsächlich so. Danke, dass du es ansprichst. Ich hätte es jetzt von alleine gar nicht angesprochen, obwohl wir sehr stolz sind. Wir sind getestet worden von Stiftung Warentest und das war für uns eine absolute Überraschung und wir haben es überhaupt nicht verstanden und wir kleinen Good24 sind getestet worden und zwar mit Check24 und Clark zusammen in einem Test und da waren noch ein paar andere dabei. Und am Ende des Tages ist das Testergebnis das Beste. Also wir haben die beste Note, die ist nicht gut, also die ist noch besser, die geht noch besser. Das ist meine Abiturnote 2,7, ich lebe da mein ganzes Leben mit, ich finde es erstmal gut. Wir sind tatsächlich Testsieger geworden und haben die beste Beratungsleistung gehabt von allen Getesteten, hatten allerdings in anderen Bereichen leichte Schwächen im Datenschutz, also in der Datenschutzerklärung und solchen Dingen, die man aber aus meiner Sicht alle korrigieren kann. Also das, mir ist es viel, also ein schlechtes Testergebnis im Beratungsbereich wäre für mich viel dramatischer, weil müsste ich mir lange Gedanken machen, wie wir das verbessern sollten. Ein schlechtes Testergebnis in den Formalitäten finde ich jetzt nicht so dramatisch, das kann man korrigieren, da kann man sich nochmal dran setzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir waren völlig perplex und haben das mit großer Dankbarkeit einfach so entgegengenommen. Ruhen uns aber ganz sicher nicht darauf aus und ich würde mich heute auch immer noch nicht mit den beiden großen Playern vergleichen wollen. Die haben große siebenstellige oder achtstellige Beträge in ihre Digitalisierung gesteckt, in ihre Technik und wir haben gerade mal, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Euro ausgegeben für unsere Digitalisierung. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wir bauen gerade unseren eigenen digitalen Versicherungsordner, so nennen wir ihn DVO, und zwar auf einer ganz anderen Überzeugung, als die Klassiker das machen. Bei uns geht es nicht in erster Linie um Versicherungsberatung und Versicherungsabruf in diesem digitalen Bereich. Das geht auch. Du kannst deine Verträge sehen, deine Beiträge, deine Dokumente, das kannst du auch alles mit uns machen, Schäden melden und so weiter. Aber du siehst auch deine soziale Wirkung deiner Versicherung in der gleichen Oberfläche. Du siehst die Projekte, die du gefördert hast. Du kannst von dort aus sofort Projekte fördern. Alles Dinge, die natürlich einen klassischen digitalen Versicherungsmakler nicht interessieren. Was soll Check24 irgendwelche Förderungen in seine App einbauen? Das ist völliger Quatsch für die, für uns nicht. So, und das wird der Unterschied sein und das wird in den nächsten Jahren, hoffe ich, perfektioniert werden, so gut es geht, mit unseren Mitteln. Und dann soll der nächste Test mal kommen in 5 Jahren und da freuen wir uns schon drauf. Und dann werden wir mal schauen, was dann für eine Endnote da steht am Ende und ob dann vielleicht auch die Story von Gut24 auch noch mal zusätzlich ein bisschen Erwähnung findet. Also ich danke schon mal Stiftung Warentest, sie haben zumindest erwähnt, dass wir eine andere Story haben und dass wir was anders machen. Gut, sie sind neutraler Tester, sie dürfen jetzt nicht irgendwelche Stories erzählen, das ist okay, das habe ich verstanden. Aber vielleicht wird das alles am Ende dann doch noch überzeugender sein und auch solche Tests noch mal ganz anders ausfallen. Ich habe jedenfalls jetzt verstanden, dass wir wahrgenommen werden. Und das hat mich wahnsinnig stolz gemacht, weil da hätte ich nie mit gerechnet.
Die Story, das ist auch, glaube ich, etwas, was oft so schnell untergeht. Und das ist ein Grund, warum ich diesen Podcast hier auch mache. Also Helden und Visionäre, da ist ja dann schon immer eine Geschichte und irgendetwas, was man anders sieht. Und für mich ist eben genau das auch so ein Antrieb zu zeigen, ich nenne es mal eine Bühne zu geben oder etwas aufzuzeigen. Hier passiert etwas und ich möchte, dass das größer wird. Ich möchte, dass das sich weiterentwickelt. Und kommen wir nochmal so zum Anfang zurück zu meinem Unwohlsein und so. Ich merke auch wieder in diesem Gespräch, obwohl wir uns schon ein paar Mal unterhalten haben und ich, wie gesagt, einen sehr großen Abstand erstmal zwischen uns so virtuell gelassen habe, merke ich in diesem Gespräch auch wieder, wie es so langsam so nachlässt. Und ich habe beim letzten Gespräch einfach gesagt, ich glaube, ich muss hier selber auch aktiv werden. Ich muss mir das selber angucken. Und da sind wir ja jetzt auch in einem Bereich, du hast viel auch über B2B, sage ich mal, also Betriebsaltersvorsorge und so gesprochen. Aber ihr macht ja auch etwas im Bereich B2C, also für Kunden. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich mir das jetzt genauer angucke und wenn ich jetzt hier eine Entscheidung treffe, dann müssen wir vorher sprechen, weil ich diese Entscheidung eben machen möchte, wenn wir noch keine Beziehung haben. So, ja. Und aber ich frage jetzt hier auch einfach, weil vielleicht sind ja einige, die jetzt auch zuhören, so, was wäre jetzt für mich sozusagen der erste Schritt als Privatkunde auch, den ich machen kann, um mal zu sehen, was kann ich hier jetzt auch ändern? Weil es sind nicht nur die Unternehmen, die etwas ändern können, es sind auch die Einzelpersonen und davon profitieren dann eben auch wieder die Organisationen, die ihr unterstützt. Und das ist auch eine andere Art der, man kennt dieses mit den Füßen abstimmen, also da, wo ich hingehe, damit zeige ich eben auch, was ist mir wichtig im Leben. Und ich habe das in einigen Dingen schon gemacht, nicht in allen. Also da muss ich auch sagen, ich tue mich bei vielen Entscheidungen, obwohl ich hier so stark in dem Social Entrepreneurship-Bereich drin bin, tue ich mich immer noch auch schwer oft bei Entscheidungen. Aber wie machst du es, wie macht ihr es mir einfach, was sind die ersten Schritte, die ich machen kann?
Also gerne. Erstmal vorweg Helden und Visionäre. Also Held bin ich ganz sicher keiner. Visionär würde ich mich tatsächlich ernsthaft seit einigen Jahrzehnten schon bezeichnen. Es ist tatsächlich so, ich bin bei uns ja so ein bisschen der Optimist im Team immer schon. Das, in jedem Team, wo ich gearbeitet habe, war ich immer der Mensch, der am weitesten nach vorne geschaut hat. Und wir haben ganz am Anfang von Gut24 einen Businessplan aufgestellt. Wir brauchten, du hast es schon erwähnt, kein fremdes Geld. Wir haben Bootstrapping gemacht. Wir haben uns praktisch selber finanziert, weil wir wussten, dass das, was wir machen werden, auch zu Einnahmen führt. Das ist das Gute an einem Versicherungsmakler. Vor allen Dingen, wenn man es schon einige Jahrzehnte macht, man weiß, wie es geht und man weiß, was passiert. Man kann sehr gut kalkulieren. Und meine Kalkulation damals, die ich mit dem Team aufgestellt habe, war die, wenn wir bis 2025 35.000 Privatkundinnen bekommen, die nicht einen einzigen Vertrag bei uns neu abschließen, also gar nichts, null, sondern nur ihre bestehenden Versicherungen zu uns bringen, dann ist statistisch gesehen, das ist, kann man nachrechnen, das kann man beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft nachfragen, da gibt's ganz viele Erhebungen drüber, dann ist jeder von diesen Kunden durchschnittlich 150 Euro im Jahr Bestandspflegegeld wert. Das hieße, wir hätten mit 35.000 Kunden hätten wir einen Umsatz erzielt ohne Neuabschluss, der es uns ermöglicht hätte, ungefähr 2 Millionen Euro im Jahr soziale Wirkung zu erzeugen, Spenden zu generieren. Also das war die Story von Gut24. So ging's los. Ich werde dich nicht ansprechen und dich fragen, ob du vielleicht noch eine 5. Versicherung brauchst oder eine 6. oder ob du eine BU brauchst. Das tun wir alles, wenn du es möchtest. Aber ohne irgendetwas verkaufen zu müssen, hätten wir diese Wirkung erzeugt. Das war die Idee. Und so ging es los. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir Marketing machen, jetzt müssen wir uns bekannt machen, wir müssen in die Netzwerke, wir müssen in Normmagazin, David Diallo und wer uns alles durch die Welt bringen muss und bekannt machen muss. Und dann kam ein paar Wochen nach dem Beginn von Gut24 das erste Unternehmen auf uns zu und hat gesagt, hör mal, was macht ihr da? Das ist ja spannend. Können wir mit euch jetzt unsere soziale Wirkung verstärken? Ich sag, ja. Ja, dann lass uns doch unsere Versicherung zusammen machen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal. Eine Privathaftpflicht, ich verrate jetzt hier Geheimnisse, die Branche wird mich töten. Eine Privathaftpflicht bringt ungefähr so 20-25% Provision im Jahr von der Nettoprämie, also Absichtsversicherungssteuer. Wenn du 70 Euro zahlst, sind das ungefähr 58 Euro Versicherungsnettobeitrag und davon ungefähr 25% bekommt der Makler jedes Jahr. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Privathaftpflicht brauchst du, bis du Millionen zusammen hast. Und dann kommt ein Unternehmen und sagt, wir haben hier 80 Mitarbeiter, die brauchen betriebliche Altersvorsorge. Und jetzt verrate ich wieder kein Geheimnis. Jeder von diesen Mitarbeitern ist durchschnittlich 2.000 Euro Provision wert. Und bei 80 Mitarbeitern bist du auf einmal bei, weiß ich nicht, 800, 900.000 oder wie viel privathaftlich, was ich. Also da habe ich gedacht, boah, das ist ja vielleicht noch der bessere Weg. Und wenn die doch jetzt von alleine schon kommen und nachfragen. Und dann kam der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und so sind wir so ein bisschen von dieser B2C-Story abgekommen, die aber nicht aus der Welt ist. Ich möchte diese 35.000, 30.000, 40.000 Privatkundinnen haben, weil das ein Nichts ist im Verhältnis zu der gesamtversicherten Menge in Deutschland und zu zum Beispiel Check24 mit 800.000 oder 1 Million Kunden oder ich weiß nicht, wie viel sie haben. Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt eine falsche Zahl sage. Also ich möchte diese Menge haben. Und was kannst du tun? Du gehst auf www.werdesinnstifter.de oder www.werdesinnstifterin.de, also mit Minuszeichen dazwischen. Oder du gehst auf gut24.de und sagst oben, mach dir einen Account, registrierst dich, verifizierst deine E-Mail, vergibst dir ein Passwort, erteilst uns eine Maklervollmacht, klickst auf das dicke grüne Plus und trägst deine Verträge, die du bereits hast, einfach ein. Also deine Haftpflicht, dein Hausrat, dein Rechtsschutz, dein Unfall, deine Kfz-Versicherung, deine Wohngebäude, was immer du hast, Krankenzusatz, Zahnzusatz, meinetwegen auch deine gesetzliche Krankenkasse, auch für die gibt es bei uns Good Sense, obwohl wir ja keinen Cent von dem bekommen. Auch für deine Verträge bei Gesellschaften, die keine Provisionen an uns zahlen, weil sie nicht mit uns arbeiten, bekommst du bei uns Good Sense. Weil wir gesagt haben, es macht überhaupt keinen Sinn, da zu unterscheiden. Es macht überhaupt keinen Sinn, verwaltungstechnisch die Programmierung zu hinzukriegen, dass wir einen Vertrag der, ich sag das jetzt, weil ich das darf, der Hug Coburg oder der Cosmos Direkt, die uns kein Geld zahlen für die Betreuung, dass wir den ausschließen und versuchen rauszukriegen aus dieser Programmierung, damit der keine Good Sense erzeugt. Das war viel zu aufwendig und viel zu, wir wollen ja eh unsere Gewinne spenden, dann spenden wir halt ein paar Good Sense, die wir nicht zurückbekommen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und all diese Verträge trägst du dort ein und dann bekommst du auch schon in dem Eintragprozess oben siehst du schon deinen ersten Good Sense. Du kannst sofort loslegen und spenden. Und wir holen dann diese Verträge in unserem Bestand mit Maklervollmacht. Bei Gesellschaften, die uns nicht als Makler akzeptieren, machen wir Korrespondenzmakler-Anfragen. Das heißt, wir kriegen alle Informationen, wir können trotzdem dir Fragen beantworten. Wir kriegen halt nur kein Geld dafür, für unsere Arbeit. Aber das ist dann halt so. Das werden wir aushalten. Und am Ende des Tages hast du dann irgendwann eine Übersicht digital auf PC, auf Handy, wo immer du willst. Das ist webbasiert. Also unser Browser ist keine App, sondern eine Webanwendung. Das macht nämlich den Vorteil, dass du keine Systemfragen hast, sondern du kannst überall in deinen DVO gucken. Und dann siehst du deine Verträge, du siehst deine Beiträge, du kriegst für die nächste Steuererklärung deine Haftpflichtrechnung, kannst du einfach runterladen. Du brauchst den Ordner im Schrank nicht mehr. Du hast alles digital an einer Stelle zusammen und hast immer den Überblick über die Förderung und die Chance, dich mit dem Thema der, was wir persönlich übrigens, ich persönlich inzwischen viel spannender finde als den Beitrag der Privathaftpflicht, mit dem Thema Förderung zu beschäftigen. Also welche tollen neuen Projekte gibt es da? Was passiert da auf der GoodSense-Plattform? Das haben wir gebaut und das, da lade ich nicht nur dich natürlich gerne ein, sondern auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die ich erreichen kann, lade ich jeden Tag dazu ein. Werdet unsere Sinnstifter und Sinnstifterinnen und macht mit bei der Story.
Das sind ja erstmal klare, einfache Schritte und von dort aus kann man dann eben sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde das, wir haben so langsam, glaube ich, vieles beleuchtet. Ich habe das Gefühl, wir könnten auch noch in vielen Bereichen noch tiefer reingehen. Vielleicht erstmal so an dich die Frage, gibt es irgendetwas, wo du sagst, so, lass uns nochmal darüber sprechen. Also das ist so etwas, was ich hier gerne auch nochmal kommunizieren möchte über den Podcast. Mhm. Hast du da gerade etwas, was dir noch einfällt?
Ja, mir ist tatsächlich doch noch was eingefallen. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Und es ist tatsächlich so, es gibt ein Herzensprojekt von mir. Und das ist natürlich viel zu groß jetzt für so einen Nebensatz in so einem Gespräch wie heute. Das wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich. Ich habe inzwischen verstanden, dass all diese tollen Menschen, die sich im Social Entrepreneurship engagieren, also alle, die bei Sozialunternehmen einen Job anfangen, die dort Gründer, Gründerinnen sind, verantwortlich sind, die also ihre persönliche wirtschaftliche Komfortzone ein Stück weit riskieren für das Erreichen ihrer Visionen, ihrer Ziele, dass all diese Menschen natürlich ein ganz großes gemeinsames Problem haben. Sie haben einen unfassbar volatilen Lebensarbeitsweg. Also da gibt's nichts von wegen, ich habe jetzt 15 Jahre das Gehalt und kann das und das weglegen und es ist alles, jeden Tag wird neu gewürfelt. In der Regel kann es morgen vorbei sein, wenn irgendeine Förderung ausläuft, die Anschlussförderung nicht funktioniert, ist das Unternehmen weg. Und diese Menschen brauchen auch eine Altersvorsorge und können aber nicht diese klassischen Konzepte eingehen, die wir ja alle immer anbieten. Also nimm doch einfach 150 Euro, investier das in eine fondsgebundene Rentenversicherung und wenn du in Rente gehst, kriegst du 750 Euro zusätzlich Rente. Ja, schöne Idee, klappt bei diesen Menschen aber in der Regel nicht, weil die Brüche haben, ohne Ende Brüche. Und ein Versicherungsvertrag, gerade wenn er auf Langfristigkeit angelegt ist, in aller Regel, es gibt eine kleine Ausnahme im betrieblichen Altersvorsorgebereich, da ist das ein bisschen anders, in aller Regel ist dieser Vertrag auf Kontinuität angelegt. Also die Versicherungsgesellschaft sagt, wenn du uns versprichst, dass du uns 35 Jahre dein Geld gibst, dann versprechen wir dir, dass du das und das bekommst. Klappt leider nicht. Und da kommt ein Herzensprojekt von mir, das ich aber alleine nicht hinbekommen werde und auch nicht mit zwei Leuten und drei Leuten. Da brauche ich die Versicherungswirtschaft, da brauche ich große Player mit politischem Einfluss, da brauche ich Politiker für. Ich möchte gerne eine Social Entrepreneur Rente bauen. Ich würde es wahnsinnig gerne sehen, dass es eine Altersvorsorge speziell für diese Berufsgruppe, für diese Menschen gibt, die gesagt haben, ich bin bereit, ein Stück weit Risiko zu gehen, um die Welt zu retten. Ich mache das jetzt ganz pathetisch. Weil die sind einfach genauso übrigens wie die alleinerziehenden Mütter in unserer Gesellschaft einfach vollkommen nicht gesehen. Also viel zu wenig beachtet. Und das ist übrigens ein Thema, was Christine Blecks extrem umtreibt. Social Entrepreneur Mom ist ja ihr Stichwort. Und ich habe mit ihr mal beschlossen, wenn wir beide mal etwas entspannter in unserem Arbeitsleben sind, dann gründen wir eine Stiftung für alleinerziehende Mütter, die einfach diese Menschen nochmal nach vorne bringt und denen nochmal ganz klar der Gesellschaft zeigt, was da für Potenziale gerade vergeudet werden. Resilienzen, Geldmanagement, Zeitmanagement, Widerstandsfähigkeit gegen Krisen, immer den Kopf über Wasser, immer voll da, wenn es drauf ankommt. Das sind alleinerziehende Mütter und die werden von der Wirtschaft sowas von teilweise ja links liegen gelassen, weil sie die Unternehmer Angst davor haben, dass es Ausfallzeiten. Das muss ich auch noch ändern. Aber jetzt schweife ich ab, die Unternehmer, die Sozialunternehmerrente, das wäre so ein Herzensprojekt von mir. Ich glaube aber, das wird so ein Podcast, also zumindest in der Phase, wo wir jetzt sind, sprengen. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Ideen und Gedanken, die da noch realisiert werden müssen, damit sowas funktioniert in Deutschland.
Aber ich glaube, das ist genau auch ein Punkt, den ich für diesen Podcast hier sehr wichtig finde. Weil ich glaube, darüber, worüber du jetzt gerade redest, ist nicht nur einfach ein weiteres Geschäftsmodell aufzubauen und ein weiteres Unternehmen aufzubauen, sondern wir reden hier gerade über eine systemische Änderung, nenne ich es jetzt mal. Wobei viele halt mit diesem System dann sofort auch Schwierigkeiten haben, aber wir haben halt bestimmte kulturelle Eckpfeiler, die wir uns aufgebaut haben, die einfach so normal sind. Also unser Wirtschaftssystem, wie wir das momentan haben und sind, das ist so der Standard, so ist die Welt halt so. Ja. Und wir merken aber Stück für Stück, die Welt kann nicht ewig so sein. Also wir können nicht genau einfach so weitermachen, sondern wir müssen da, und dann sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, gemeinschaftlich in der Gesellschaft Veränderungen heranziehen, um dann so etwas wie, das ist dann wieder ein Teilbereich, eine Rente für Social Entrepreneurs, also genau die Menschen, die wir momentan brauchen, damit wir auch eine Zukunft sehen, ja. damit die Dinge sichtbar werden und realisiert werden, die wir für eine gemeinschaftliche Zukunft brauchen. Weil ich glaube, wenn wir einfach sagen so, ach ja, Gesellschaft, Social Entrepreneur ist egal, Hauptsache Wirtschaft und der Einzelne hat was, dann merken wir, das funktioniert nicht. So.
Ja.
Ich würde da gerne noch mal ein Stück weiter ruhig reingehen, auch wenn wir jetzt nicht das Ganze, was vielleicht in deinem Kopf dazu ist, besprechen können. Aber ich würde noch mal gerne so ein paar Gedanken von dir. Wer müsste da zusammenkommen? Was müsste da geschehen? Hast du da schon Gedanken, Ideen zu, um so etwas wie eine Social Entrepreneurship Rente aufzubauen?
Ja, klar, natürlich habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Also mal als Voraussetzung, wer ist denn davon betroffen? Also diese Menschen, die top qualifiziert sind, die eine tolle Ausbildung haben, und das sind die meisten Social Entrepreneure, die ich kenne, die sind wirklich sehr qualifiziert, würden in der freien Wirtschaft, ich sage jetzt mal als irgendein Mitarbeiter, ich sage jetzt mal 8.000, 9.000 Euro brutto im Monat verdienen. Da gibt's nicht wenige von, die ich kenne, die diese Gehaltsklassen locker erreichen werden. Und die reduzieren sich tatsächlich auf 3.500 oder 4.000 brutto. Und die sind schon wackelig und leben aber in Berlin oder München und haben alleine schon 2.000 Euro Miete. Ich mach's jetzt mal ganz hart. Und diese Menschen sagen, komm, ich komm klar. Ich kann meinen Kühlschrank voll machen, zu essen habe ich auch genug und ich habe auch noch genug Internetleitungen, die ich benutzen kann. Das kriege ich alles geregelt, aber sorry, jetzt noch 300, 400, 500 Euro im Monat fürs Alter wegzulegen, woher? Geht nicht. So, und diese Menschen habe ich im Fokus. Und jetzt bin ich mal ganz provokativ und ganz dreist. Ich sage jetzt einfach mal, warum soll sich eines der reichsten Länder der Welt es sich nicht leisten können, aus Steuermitteln zum Beispiel einen fetten Zuschuss zu solcher Altersvorsorge zu zahlen für diese Menschen? Das kann man ja an Kriterien knüpfen. Die Politik hat ja immer so die Neigung dazu, alles zu verkomplizieren und mit Verwaltung zu belegen. Vielleicht kriegt man sowas ja mal einfach hin und sagt ganz klar, okay, jemand, der sich nachweislich in einem Unternehmen oder in einem eigenen Unternehmen beruflich ausschließlich engagiert, das eben dazu geeignet ist, irgendein Problem dieser Welt, dieser Gesellschaft zu lösen. Christine Plex zum Beispiel mit Tausche Bildung für Wohnen wäre wieder ein schönes Beispiel, kriegt jetzt aus Steuermitteln erstmal einen fetten Zuschuss für die Altersvorsorge. So. Nicht in irgendwas, sondern in irgendwas Spezielles, was dafür vorgesehen ist. Die Versicherungswirtschaft würde hingehen und sagen, wir verzichten mal auf unsere Ängstlichkeit und auf das könnte auch schief gehen und da müssen wir noch hier was einbauen und da was einbauen, sondern macht mal einmal die Fenster auf und sagt, jetzt machen wir mal richtig progressives nach vorne denken. Wir bauen ein Versicherungsmodell, das nicht Shareholder Value geeignet ist, das nicht unsere Aktionäre glücklich macht, das nicht den Versicherungsberater, die Strukturvertriebe glücklich macht, sondern das am Ende des Tages nur ein Ziel hat, eine möglichst große Menge Geld zur Verfügung zu stellen, um diese Leute im Alter zu versorgen. Da gibt's ganz viele Ideen, da kann man ganz viele verschiedene Konzepte aus der jüngsten Vergangenheit oder weiter zurück wieder rausholen und sagen, alles da, man muss es nur machen. Und dann gibt es einen Kreis von Versicherungsberatern, ich nenne sie jetzt bewusst Berater in dem Fall, weil sie nämlich dann nur noch beraten, auch aller Voraussicht nach, die sagen, hier geht es nicht darum, einen Vertrag zu verkaufen oder irgendetwas an den Mann und die Frau zu bringen und damit wieder Geld zu verdienen, sondern hier geht es darum, einen Teil des Problems unserer Gesellschaft, eines Problems unserer Gesellschaft zu lösen, und ich bin Teil der Lösung. Ich berate dieses Konzept, ich betreue dieses Konzept und ich bekomme dafür keine fette Abschlussprovision, sondern ich bekomme dafür eine aufwandsangemessene Entschädigung. Und die bekomme ich nicht von dem Kunden, sondern die bekomme ich von den anderen Playern, also vom Staat und von der Versicherungswirtschaft und meinetwegen auch aus Fördermitteln oder sonst was, keine Ahnung. Das muss man sich mal überlegen. Ich bin da nicht so tief drin, dass ich da jetzt alle sofort aufzählen könnte. Am Ende des Tages ist aber wichtig, dass eben diese gesamte Thematik komplett neu gedacht wird. Und wenn alle bereit sind und guten Willen sind, zu sagen, wir gehen einen anderen Weg. Und das Problem schafft ja auch für den Staat eine unglaubliche Entlastung. Der Staat hat ja mit den Menschen, die im Alter in Armut gehen, ja auch Belastung. Also keiner wird ja bei uns verhungern gelassen, Gott sei Dank. Wir reden jetzt nicht über die Auskömmlichkeit von Grundsicherungsrenten und Ähnlichem. Da wollen wir mal nicht drüber sprechen. Aber es gibt auf jeden Fall Transferleistungen. Und das heißt, ich kann auch die Transferleistung vielleicht viel intelligenter im Vorfeld investieren und habe dadurch einen viel höheren Hebel, als wenn ich später versuche, jemanden nicht verhungern zu lassen. Also es gibt tolle Ansätze und Ideen. Und ich habe da auch schon mit ein paar Menschen drüber gesprochen, die vielleicht ein bisschen tiefer drin sind in den Themen als ich. Und die fanden das alle sehr spannend. Jetzt müsste nur irgendjemand mal den Hebel umlegen und sagen, wir machen das mal zum Thema. Ich bin mir sicher, das geht nicht über Nacht. Ich bin mir sicher, das wird ein paar Jahre dauern, bis das ganze Konzept dann wirklich irgendwie komplett durchgedrungen ist. Aber warum nicht auch dieses dicke Brett anfangen zu bohren? Also das ist so meine Idee dahinter.
Und das resoniert unheimlich mit mir, weil ganz, ganz offen, ich habe ja als Ingenieur gearbeitet, habe Chips entwickelt und habe sehr gut Geld verdient und habe mich an irgendeiner Stelle dann entschieden, was will ich eigentlich mit meinem Leben bewirken? Also dieser Gedanke dann, ich habe dann am Ende des Lebens so den Chip und den Chip und den Chip gemacht, das hat mich nicht mehr glücklich gemacht auch irgendwo. Ich habe mich gefragt, wo geht mein Leben hin? Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, ich mache noch etwas anderes und da auch ganz offen, ich habe auch diese Möglichkeit, dadurch, dass meine Frau selber auch noch arbeitet, also und meine Einnahmen sind nicht so wirklich rosig gewesen, und wie ich dann nach Jahren dann jetzt auf meinen Rentenbescheid schaue, dann ist genau diese Frage, mache ich jetzt weiter? Also bringe ich weiterhin diese Vision zur Wirklichkeit oder gehe ich wieder zurück zu mir selber und sage, okay, ist irgendwie, ich selber bin ja auch wichtig. Und ich glaube, diese Entscheidung, wenn ich mit anderen Sozialunternehmern spreche, dann stellt man sich die nicht am Anfang, aber man stellt sie sich zu einem Zeitpunkt, wo etwas entstanden ist, wo es vielleicht schon die ersten Schritte gegangen ist, wo es vielleicht auch mit mehr Kraft, man weiß es ja nie beim Unternehmen, aber mit mehr Kraft zu etwas Großem werden kann. Nur da ist eine Durststrecke einfach da. Und wenn ich diese Durststrecke im Unternehmen habe und dann auch persönlich auch sehe, dass ich damit meine Zukunft auch erschwere, dann wird diese Entscheidung immer schwieriger. Ja. Und das merke ich ganz persönlich
auch. Wir verlieren viele gute Menschen auf dem Weg. Völlig nachvollziehbar, die einfach dann sagen, das Risiko ist mir zu groß oder ich bin jetzt nicht bereit, diesen Weg so zu gehen mit allen Konsequenzen, und die dann eben am Ende des Tages sich vielleicht doch gegen ihre Vision entscheiden müssen. Familie muss versorgt werden oder Ähnliches. Und das alles kann man mit ein bisschen Nachdenken, meiner Meinung nach, wie vieles in unserer Gesellschaft übrigens, was nicht richtig läuft, man mit ein bisschen Nachdenken abstellen könnte. Ich bin da immer sehr provokant, weil ich muss es nicht umsetzen. Ich habe das große Glück, ich darf kritisieren, ohne dass ich den Beweis antreten darf. Manche Beweise würde ich gerne antreten, aber lassen wir das. Aber du hast völlig recht. Du bist natürlich in dem Moment auch Zielgruppe. Und wenn jetzt zum Beispiel, also wir, ich bin zum Beispiel nicht Zielgruppe. Und wir bei Gut24 sind auch nicht Zielgruppe und die Mitarbeiter, das Team, auch wenn wir uns als Sozialunternehmen bezeichnen. Aber alle die, die wirklich noch nicht wissen, ob es klappt, die alle nicht wissen, ob sie davon leben können auf Dauer, ob sie das wirklich hinbekommen, was sie vorhaben, die können ja unterstützt werden, weil es gibt ein Prinzip in der Versicherungs-, in der Altersvorsorge, das vielleicht vielen auch nicht bekannt ist, obwohl jeder das sofort sagt, ja, stimmt. Zeit. Zeit ist der Faktor des schlichthin. Es gibt nur einen Faktor, der wirklich entscheidend ist, ist Zeit. Du kannst die Beiträge verändern, du kannst die Anlageprodukte verändern, du kannst alles verändern, aber Zeit kannst du nicht mehr zurückholen. Und wenn du, wenn du, ich sag mal, 800 Euro Rente haben möchtest, dann musst du mit 20 Jahren 100 Euro investieren. Mit 30 Jahren 200, mit 40 Jahren 400 und mit 50 Jahren musst du 800 Euro im Monat investieren, um später mal 800 Euro Rente zu kriegen. Und das ist der Punkt. Also je früher ich jemanden befähige und in die Lage versetze, dieses, diesen Weg anzufangen, desto weniger Geld brauche ich, um das Ergebnis am Ende zu erzielen, was ich gerne hätte. Also Geld in Bezug auf die monatliche Leistung, natürlich in der Summe, klar. So, und jetzt kann ich doch mir überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel ein junger Unternehmer wärst oder ein junger Podcast-Betreiber, dann versuchst du eben Sozialunternehmern ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Und du jetzt mit 20 oder 25 Jahren anfängst und sagst, ich muss aber was fürs Alter tun, und mit 45 oder mit 40 plötzlich so erfolgreich bist, dass du so viel Geld verdienst mit deiner Idee, dass du davon hervorragend alles selber machen kannst. Ja, warum kannst du denn dann auch nicht vielleicht, die Förderung wird dann weniger oder sie wird eingestellt oder du gibst sogar einen Teil der Förderung zurück? Also dieses BAföG-Prinzip zum Beispiel könnte man dort mit reindenken. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Modell auch rechnerisch gut zu machen, also machbar zu machen, ohne dass der Staat sagt, ich investiere doch nicht jedes Jahr 30 Milliarden in die Altersvorsorge von Sozialunternehmern. Ist gar nicht nötig. Also man kriegt da bestimmt ein paar gute Cases hin, wenn man mal mit intelligenten Menschen sich zusammensetzt und drüber nachdenkt. Das wäre mein Wunsch, wenn ich da irgendwann erleben dürfte noch, dass das angefangen wird, dieses Nachdenken, das wäre toll.
Ja, also jetzt sind wir von einem klassischen Versicherung wirklich zu, ja, auch Versicherung, Rentenversicherung, also auch dort gelandet. Aber ja, haben das jetzt viel größer nochmal gedacht und dafür großes Dankeschön, weil das ist nämlich hier, denke ich mal, ganz wichtig, dass das auch gesehen wird, welche Potenziale eigentlich momentan nicht genutzt werden, welche Potenziale möglich werden. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was ich auch hier mit diesem Podcast aufzeigen möchte. Ja, wie man zu euch kommt, vielleicht kannst du das nochmal sagen, hattest du vorhin schon mal kurz gesagt, also so jetzt zum Abschluss des Podcasts, würde mich zum einen interessieren, eben nochmal, dass du nochmal sagst, wie kommt man am besten zu euch, wie kann man dich gegebenenfalls auch kontaktieren, und ja, vielleicht erstmal das als Antwort.
Ja, also auf der Webseite gut24.de gibt es unten die Möglichkeit, sich ganz direkt mit mir eine Teams-Sitzung zu buchen, also in meinen Kalender zu gucken. Da sind, glaube ich, 20 Minuten vorgesehen. Also kann man ganz direkt mit mir in Kontakt treten und sagen, komm, lass uns mal 20 Minuten reden. Ich will das nochmal persönlich hören. Und auf der Webseite oben macht ihr einen Account, ist ein riesen fetter Button und da geht die Reise los. Dann wird man unsere Kundin, unser Kunde, unser Klient, Klientin, Sinnstifter, Sinnstifterin, sucht euch den Namen aus. Und wenn irgendwas nicht funktioniert oder unklar ist, einfach fragen. Wir haben tatsächlich ganz viele Kontaktmöglichkeiten eingebaut auf der Webseite. Das ist ganz bewusst so. Es gibt ganz viele Formulare, die man ausfüllen kann oder Themen. Ich brauche Hilfe zu einer bestehenden Versicherung. Ich brauche Hilfe zu Gut24. Es gibt einen Chat auf der Webseite, wo man sagen kann, ich möchte mit jemandem sprechen. Also man kriegt uns. Also das kann ich versprechen. Wir sind erreichbar, wir sind nahbar und wir sind nicht nur digital, wir sind ein Hybridmodell. Wir bieten jeder Kundin und jedem Kunden, solange wir es noch können, jedem Neukunden ein persönliches Kennenlerngespräch an. Unser Team wächst ständig. Wir werden mit Sicherheit noch ganz stark auch Team aufbauen und ausbauen müssen im Bereich privaten Kundenbetreuung. Da sind bisher 3 bis 4 Leute sind da am Start, die einen ganz tollen Job machen. Und wer möchte, kriegt uns persönlich, kann alle seine Probleme fragen und die Wünsche mit uns persönlich besprechen. Und wer es nicht möchte, kann auch völlig digital und völlig autonom uns einfach seine Verträge übertragen. Und wir werden einen guten Maklerjob machen und wir werden dann, wenn es gewünscht wird, auch nur, wenn der Baum brennt, sozusagen uns melden und stören. Und wenn jemand sagt, ich möchte gerne ganz kleinteilig betreut werden, ich möchte über alles informiert sein, dann machen wir das auch. Also das ist alles frei wählbar und am Ende des Tages freuen wir uns über jeden, der zu uns kommt. Im Moment sind es pro Tag durchschnittlich 1 bis 2 neue Kunden, Kundinnen, die den Weg von alleine zu uns finden. Da bin ich extrem stolz drauf. Ich habe mein ganzes Leben versucht, über eine Webseite einen einzigen Kunden zu generieren. Es ist mir nie gelungen. Ich habe also in all meinen Maklerunternehmungen nicht einen Kunden über eine Webseite gewinnen können. Und bei Gut24 sind fast ausschließlich alle Kundinnen über die Webseite zu uns gekommen, von alleine. Und das finde ich ganz toll. Also Call to Action macht man ja immer so. Kommt doch einfach zu uns und lasst eure Versicherung sozial wirken. Das ist eigentlich im Prinzip nur die Aufforderung.
Dann lass uns zum Schluss noch einmal kurz in die Zukunft schauen. Wie stellst du dir das vor in 5 Jahren oder so? Was, was siehst du da? Wo soll sich das hinentwickeln?
Ja, also ich bin absolut förderungsfixiert. Ich denke eigentlich nur noch in Good Sense. Ich möchte diese 7-stelligen Beträge wirklich generieren für die Wirkung. Also Good Sense in Millionenhöhe. Ich möchte diese 35.000, 40.000 oder meinetwegen auch gerne die doppelte Menge private Kundinnen irgendwann betreuen dürfen mit dem Team. Ich möchte vor allen Dingen aber auch, wünsche mir ganz, ganz, ganz inbrünstig, dass wir noch mehr so tolle Menschen für unser Team finden, wie wir sie schon gefunden haben. Also wir haben wirklich ganz außergewöhnliche Situationen auch im Team. Frauen mehr als Männer, was völlig ungewöhnlich ist für die Versicherungsbranche. Sarah, meine Mitgründerin und ich, die so richtig so diese Antagonisten sind in unserem Unternehmen. Also Sarah ist die Sozialunternehmerin. Die hat von Versicherungen überhaupt keine Ahnung gehabt und hat auch jetzt noch nicht so richtig viel, will das auch gar nicht und findet das Thema mindestens genauso komisch wie du. Und die hat sich jetzt zusammengetan mit mir, dem klassischen Versicherungsmakler. Und als wir uns zusammengetan haben, hat sie mich gefragt, ich habe sie eingeladen, gesagt, sei doch bitte unsere Mitgründerin. Sie hat ein eigenes kleines Startup damals in der Impact Factory ins Leben bringen wollen. Und ich habe gesagt, komm zu uns. Und dann hat sie gesagt, was soll ich denn bei euch? Und dann habe ich gesagt, sei bitte einfach nur Sarah. Reib dich mit mir, halte dagegen, widersprich. Zeig mir, wenn ich irre, zeig mir, wenn der Weg falsch ist, wenn ich vom Pfad abweiche mit meinen Ideen. Und das ist wirklich also wir lieben uns, behaupte ich jetzt mal, und wir kappeln uns den ganzen Tag. Und ich finde das toll. Ich genieße das sehr. Für Sarah ist das manchmal sehr anstrengend, weil sie eigentlich ein sehr Mensch ist, der diese Reibereien gar nicht mag. Ich persönlich kann sehr gut mit diesen Trennungen. Man reibt sich an einem Thema, aber man findet sich toll und versteht sich super. Das kann ich sehr gut. Und Sarah ist eigentlich ein Mensch, die das nicht mag. Und sie tut das für uns. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Und auch andere Menschen bei uns im Team machen einen wahnsinnig guten und auch sehr selbstlosen Job. Und finden in Gut24 ihre Bestätigung, ihre späte Bestätigung des Sinns ihres Wissens sozusagen. Also warum habe ich mal Versicherungen gelernt? Jetzt wissen viele von denen, warum und wofür. Und da möchte ich gerne das Glück haben, noch mehr solche tollen Menschen zu finden. Und vor allen Dingen von der wirtschaftlichen Seite her auch in der Lage zu sein, all diesen Menschen auch ein sicheres, gutes, wirtschaftliches Zuhause bieten zu können mit Gut24. Das ist natürlich auch Ziel. Also alle Menschen, die sich auf uns einlassen, sollen eben nicht in dieser Angst leben müssen. Wie geht's morgen weiter, sondern sollen sicher und safe sein, damit sie sich voll fokussieren können auf das, was sie tun. Wir haben das große Glück als Makler, als Unternehmen, das eben in der Lage dazu ist, eben uns selbst zu generieren und Geld zu generieren für uns selbst. Und ich darf nochmal versprechen, dass es noch ganz, ganz viel Geld überbleibt, weil wir eben keine Produktion und keine Lagerverhaltung und solche Dinge haben. Wir haben einen ganz schmalen Kostenapparat außer Gehälter und Team, und es bleibt sehr viel Geld über, das verspreche ich, für die soziale Wirkung. Und ich bin mir dessen auch bewusst, obwohl wir kein gespendetes Geld verwalten, also wir ja nicht deine Spende jetzt treuhänderisch sorgsam verwenden, sondern unser eigenes Geld verschenken, freiwillig, bin ich mir trotzdem sehr, sehr darüber bewusst, dass man von außen auf uns schaut und dass man genau schaut, was machen die da mit dem Geld. Und es entsteht sehr schnell etwas, was ich sehr gut finde, nämlich eine persönliche Beziehung zu diesem Good Sense. Also der Kunde, die Kundin hat sehr schnell das Gefühl, die vergeben ja jetzt oder die verwalten jetzt meine Spende, obwohl es ja nicht so ist. Und das finde ich ganz toll und das habe ich so gewollt, das habe ich mir gewünscht, dass diese Identifikation mit diesem, was wir da machen, so stark wird, dass die Kunden und Kundinnen eben bei uns genauso hinschauen wie bei einer Charity-Organisation, die eine Spende verwaltet. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass das immer mehr und mehr und mehr und mehr wird. Nicht, weil wir gierig sind, sondern weil wir gierig sind, nämlich gierig darauf, viel Gutes zu tun. Und das können wir. Und das wollen wir und das werden wir hoffentlich in Zukunft noch mehr machen.
Ein schönes Schlusswort. Und ja, also ich danke dir für diesen Einblick und dass du mich auch hier mitgenommen hast und mir ein ganz anderes Gefühl gibst einfach. Ich hoffe, dass da sich viel bewegt, dass ihr euch weiter entwickelt und dass ihr da viel Erfolg habt. Nicht für euch, sondern eben auch für die Gemeinschaft.
Ja. Danke. Sehr gerne, wäre schön. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.